Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Alles Gute zum Geburtstag und damit herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe hier bei Genre Geschehen, meine sehr verehrten Mitmenschen da draußen an den Empfangsgeräten. Ich begrüße ganz herzlich hier bei uns im Studio unser Geburtstagskind Nummer 1, André Hecker.
Moin Moin.
Und Geburtstagskind Nummer 2, Tino Hahn.
Hallo.
Wunderbar, damit sind wir doch vollzählig und es ist alles beim Alten. Und ja, wir sind jetzt endlich da, wo wir schon lange sein. Wir sind jetzt endlich da, wo wir schon so lange hin wollten, bei Folge 200. Wir haben eure Fragen fleißig gesammelt und die werden wir jetzt im Laufe dieser folgenden Sendung so gut es geht und so schnell wie möglich beantworten. Was natürlich bedeutet, es werden noch mindestens mindestens eine, aber ich würde sogar spekulieren, es kommen zwei weitere Folgen, um wirklich alle Fragen adäquat beantworten zu können. Aber ja, bevor wir das machen.
Ihr wart schon wirklich fleißig, ja.
Ja, ja, echt krass.
Und doch, bevor wir das machen, müssen wir erstmal uns nochmal bei den Steady-Mitgliedern bedanken für den Support und auch darauf hinweisen. Was denn?
Wir wollen, wir müssen und wir wollen und wir dürfen. Es sind verschiedene Privilegien.
Genau. Und wir dürfen euch bei der Gelegenheit dann auch gleichzeitig darauf hinweisen, dass unser Audioflick von Predator 2 online ist, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Oh, yeah. Ja, und für all diejenigen, die halt noch einen Anreiz brauchen, um halt unserer Steady Crew beizutreten. Freunde, wir haben Audioflick von Predator 2. Das müsste hoffentlich reichen. So.
Also das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Und erneut auch der Reminder, wenn wir ein hoch genuges Ziel erreichen, dass Tino dann seine Berliner Blut-FX-Stube aufmacht. Ne? Also das
Absolut. Habt
ihr hoffentlich nicht vergessen. Bitte dran denken.
Ja, Axt steht bereit.
Das Berliner Puppenhaus. Das Horrorhaus von Berlin Höchste.
Es soll Puppenteil regnen. So, ich trinke nochmal einen Schluck von der heißen Zitrone, damit ich auch bei Kräften bin, wenn ich mich jetzt hier diesen knallharten Fragen stellen muss. So, fangen wir einfach von oben nach unten an, oder was?
Wir gehen einfach durch.
Ja, wir gehen raffinierte Idee.
Durch, wunderbar. Ja, hätte ja auch sein können, dass wir irgendwie mal einfach...
Wir machen jetzt einen Randomizer an und würfeln die aus, welche Fragen wir beantworten.
Ja.
Jeder sagt einen Buchstabe und der dritte in irgendeiner Zeile, der muss es dann sein. So. Dann beginnen wir doch mit Stubinator, der fragt, welchen Film mögt ihr, der in der Allgemeinheit nicht so beliebt ist? Eine Menge.
Eine Menge, ja.
Fällt mir als erstes. Okay, nächste Frage. Ja.
Ich glaube, der fällt mir als erstes zum Beispiel Sucker Punch ein. Ich mag ja Sucker Punch von Snyder und der ist ja auch, wie viele Snyder-Filme, in der Allgemeinheit eher nicht so auf Liebe gestoßen. Ich mag den ganz gern.
Ja, ich habe das könnt ihr ja auch mal aufrufen, parallel. Es gibt ja bei Letterboxd in den Stats dieses Rated Higher Than Average, wo man dann sieht, für welche Filme man hohe Wertungen abgegeben hat, die Allgemeinheit eher nicht so nice finde, weil ich habe auch erst so eher abstrakt über die Frage nachgedacht. Und dann sind mir auch so, also Sucker Punch finde ich jetzt nicht so mega geil, aber denke ich auch, dass ich so darf auch von der Allgemeinheit abweiche, aber wenn ich so in die konkreten Wertungen reingucke, die ich vergeben habe, steht da bei mir ganz oben Feed, den ich 4,5 gegeben habe, der bei 2,43 liegt, dieser Film von Brett Leonard, der glaube ich schlecht gealtert ist, wo so ein Cybercrime-Investigator einen Mann aufspürt, der halt Frauen im Internet zu Tode mästet und daraus so eine illegale Webseite aufgebaut hat. Aber ich fand den damals richtig stark, weil der auch ganz gut auf dieser Balance zwischen Psycho-Thriller und Sicko-Wandel. Der ist halt schon erstaunlich ekelhaft und auch erstaunlich hart, aber er kippt halt nicht so rein und feiert das nicht so ab, sondern nutzt das eher so als, Das klingt ein bisschen perfide oder so, aber es ist Atmosphäre und es fühlt sich alles sehr stimmig an. Und er hat was, was ich auch bei Predator 2 wieder gemerkt habe, was mir gut gefällt, wenn das Finale von dem Film quasi nach der Hälfte schon losgeht. Weil bei Feed geht's quasi auch nach 40 Minuten schon ins Finale rein und dann ist das die ganze Zeit nur so ein Katz-und-Maus-Jagd, weil der Täter da auch die ganze Zeit mit diesem Polizisten, der ihn verfolgt, so spielt und ihn immer wieder demütigt, der kämpft sich immer wieder hoch. Und den mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Den habe ich vor 2-3 Jahren nochmal geguckt und ein paar Sachen funktionieren nicht mehr so gut. Also es fängt dann an mit, in Hamburg wird der Kannibale von Rothenburg gejagt und im Hintergrund stehen Palmen, weil sie es natürlich in Australien gedreht haben und so. Und diese Filter sind richtig wild, weil der das 2005 ist und das sieht man an jeder Ecke. Aber ich finde ihn richtig stark. Also so in diesem Sicko-Bereich, die man noch angucken kann, ohne sich zu denken, ja, okay, ich habe jetzt 20 Minuten ekelhaftes Zeug gesehen, ich bin zu Tode ermüdet, schon einer meiner Favorites.
Das war ein ganzes Review gleich.
Ja, weil ich ja auch immer, wenn man jetzt einfach nur so sagt, ja, ich finde diesen Film, wo der Mann Frauen zu Tode mästet, richtig geil und die Allgemeinheit nicht, wirkt das ein bisschen komisch, weil ich ja auch immer weiß, wie ich Leute wahrnehme, die irgendwas Stranges gut finden, aber nicht so genau begründen, warum, weil ich ja dann auch immer denke, sie finden es aus den falschen Gründen richtig geil.
Ja, aber ist doch ein normaler Genre-Geschehen, Dienstag.
Ja, dann habe ich noch Knives and Skins, wo ich richtig erstaunt war, dass der so schlecht bewertet ist. Den habe ich nämlich auch 4,5 gegeben, der steht nur bei 2,84. Das ist der, ich glaube, der erste Film von Jennifer Reeder und da verschwindet eine Highschool-Studentin und ihre Freunde und die Familie überlegen halt, was da passiert sein könnte, merken so, okay, sie sind ja eigentlich auch alle gefühlt auch tot, weil sie für immer in dieser Kleinstadt hängen, nur leben sie halt irgendwie noch. Und er ist so eine geile Mischung aus, also Picknick am Valentinstag, bisschen dieses, wie ist es, Suicide Virgins? Nee, wie hieß der?
Virgin Suicide.
Ja.
Virgin Suicide ist, glaube ich, ein Underground-Japan-Splatter-Film.
Ja. Bisschen Twin Peaks drin und den mochte ich von der Atmosphäre unglaublich gern. Der hat aber halt schon auch so ein paar surreale Elemente, wo ich glaube, dass sich da Leute doch mehr dran stoßen. Aber da war ich auch überrascht, danach zu sehen, dass der nur 2,8 hat, weil ich dachte, das wäre so ein Instant-Classic. Das sind so jedenfalls die beiden bei mir, die am meisten abweichen.
Wo sieht aber man mir das war denn? Bei mir weicht am allermeisten ab das Texas Chainsaw Massacre Remake von Netflix.
Kriegt man das nur als Patron oder kann man das auch als Normalsterblicher feststellen?
Das weiß ich ehrlich gesagt Pro. Nicht.
Ich glaube, ab Pro müsste aber wo das denn? Sein. Ich finde es leider nicht.
Ach so. Dann musst du dich auf dein Gefühl verlassen.
Naja, ich bin jetzt hier in Stats. Und wo, unter was findet man
unter das? All-Time, mit den All-Time-Stats?
Ja. Relativ weit unten über Cast, also wo du siehst, von welchen Leuten du die meisten Filme gesehen hast.
Genau, rated higher than average.
Ja. Das könnt ihr ja für Folge 250 mal fragen, von welchen Schauspielern wir die meisten Filme gesehen
haben. Hast du Pro, Daniel?
Ja, ich habe Pro.
Ah, ich sehe gerade, nee, ist Patreon only. Ist Patreon only.
Ah, okay.
Ja, gibt's nicht für Pro.
Na toll.
Ja, also bei mir ist es Texas Chainsaw Massacre. Das hat eine 1,84 auf Box, was ich unverschämt niedrig finde. Und dem habe ich eine 3,5 gegeben. Ich weiß jetzt nicht perfekt, aber ich finde den deutlich besser als der Allgemeine auf jeden Fall. Mhm. Und Piranha, den von Aja, der hatte 2,3. Ja. Dem habe ich eine 4 gegeben, weil ich den super geil finde.
Ja, den finde ich auch recht entertaining. Der steht ewig lang auf dieser Liste von Filmen, die ich mal wieder anschauen will. Und was ich zu Piranha auch sagen muss, ich finde es strange, wie selten der irgendwo auftaucht, wenn es um so Fansplatter geht. Also gefühlt habe ich den letzten 10 Jahren in keiner Liste irgendwo gesehen.
Ja, schade. Ich mag
eigentlich schon. Also dafür, dass der so rauskam, dafür, dass der auch echt hart und eklig teilweise ist und auch so eine, auch ganz gut die Balance zwischen wirklich funny und aber gleichzeitig auch trotzdem eklig. Also dass man trotzdem auch so denkt, okay, das ist jetzt halt schon hart und nicht nur wegen des Fun-Faktors irgendwie splatterig. Finde ich auch strange, wie sehr der im wahrsten Sinne des Wortes untergegangen ist.
Soweit ich weiß, steht ein Zitat von mir auf der einen Hülle drauf.
Ui.
Ich mag den.
Geil, Gore.
Ja, für das, was er ist.
Ja, genau. Sowas schreiben die gerne auf Zitate. auf DVD und Blu-ray-Hüllen. Das finden die cool. Für das, was er ist. Das ist so ein richtig geiler Kaufeinreiz, anstatt zu sagen, Gore-Bauern. Freut euch.
Jeder Kino Plus Film wird das sofort kaufen, wenn es draufstehen würde.
Ja. Ja, da schreiben wir Empfiehl drauf. Deswegen. Nee, ich weiß gar nicht, was ich da geschrieben habe, aber ich mag den Piranha auch. Also das wäre dann auch so ein Kandidat, wenn der halt so schlecht ist oder so schlecht bewertet wird.
Watch Party, Audio Flick.
Oh ja, ja, ey, genau, Piranha,
ja. Komm.
Ich meine, ja, der 3-Doppel-D ist leider halt wirklich schlecht. Aber
den ach, ersten, über den, ach nee, ist das der zweite? Wir reden jetzt über Piranha 3D.
Wir reden über den ersten, von Aja, wenn er, hat er ja doch gesagt, oder?
Ja, ja, ja.
André?
Ach so, warte, über welchen rede ich?
Wir reden von dem Aja.
Ja. Ja, wir reden von dem Aja.
Ja.
Mit Adam Scott.
Genau, der 3D. Ja, ja. Und der zweite von schon Gullager, keine Ahnung.
3-Doppel-D nicht, nee.
Ja, okay, okay, ich war schon kurz. Hatte kurz Angst, dass der irgendwie davor noch eingemacht hat, den ich wiederum nicht kenne, war kurz verwirrt.
Was ist bei dir, Daniel? Aus dem Gefühl dann raus.
Muss ich hier gerade sehen.
Muss ja nicht nach Wertungen gehen.
Star Wars The Last Jedi.
Ja, okay.
Ja, okay, der hat eine 2,9, aber das ist egal. Nee, keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Ein Kandidat, den ich ja immer nenne, ist Howard the Duck.
Hm.
Weil da weiß ich, dass der halt einfach nicht, dass der nicht geliebt wird. Oder beziehungsweise, dass der so, was hat der, ja, guck mal, der hat eine 2,2 bei Letterboxd.
Krass, dass das auch nicht nochmal so nachgezogen ist oder so. Also, dass er damals nicht gut ankam, kann ich noch verstehen, aber aus heutiger Sicht ist das doch ein toller Film.
Ja, ja. Ja. Also ich, mir ist es auch immer noch ein Rätsel, warum Leute ja. Das irgendwie nicht so zu schätzen wissen. Also das wäre halt so ein ewiger Kandidat von mir. Warte mal, ich guck mal, was der hat. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass der nicht gut bewertet wird. Okay, Ford Fairlane, der Rock'n'Roll Detective, dem habe ich eine 4,5 gegeben mit Herz auf Letterboxd. Der genießt eine Durchschnittswertung von 2,9.
Ja, okay, kann ich beides verstehen.
Aber den finde ich halt echt saugeil. Ja. Also das war früher so ein Klickfilm, den wir bei uns immer rumgereicht haben und der halt die richtigen Sprüche hatte, die man dann halt in irgendwie Gesprächen immer wieder anwenden konnte. So was ja. Ich wie Bang Boom Bang oder keine Ahnung, es gibt ja, oder Last Boy Scout, es gibt ja so 3-4 Filme, die haben ja so viele irgendwie Sprüche, sobald einer anfängt, hauen die anderen welche raus und Ford Fairlane war da einer davon. Ja.
Ja.
Hey, und dann. Ja,
bei uns war es eher Last Boy Scout, so mit Satan, Klaus und so, was aus heutiger Sicht so bescheuert einfach ist. Aber damals war das mega.
Ja. Ansonsten, was habe ich denn noch? Also ich glaube, eine Menge Filme fallen da ins Raster, wo ich sage, ey, da habe ich überhaupt keinen, da habe ich nicht mehr so ein Problem mit, weil ich bin vielleicht zu alt oder eben halt hab zu viel gesehen. Um jetzt das irgendwie auch scheiße zu finden oder so. Keine Ahnung. Also jetzt ad hoc fällt mir jetzt momentan. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Godzilla-Streifen. Ich weiß nicht hier, genau. Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn.
Ja.
Das ist der auf der Insel. Mit der Spiga und ja, wo Manila da zum ersten Mal, keine Ahnung, auf Menschen trifft. Wie heißt der im Englischen? Son of Godzilla, ja, von 67. Der hat auch eine 2,7 auf Letterboxd, was ich auch unverständlich finde. Der hat bei mir eine 4. Ich finde den toll. Und mich stört überhaupt nicht diese Kindlichkeit oder so. Ich habe den als Kind gesehen, ich fand's cool, da war ein Baby Godzilla, der spielt mit Menschen und so weiter. Und dann darf er trotzdem noch Papa dabei helfen oder Mama dabei helfen, irgendwie eine Riesenheuschrecke oder Gottesanbeterin und eine Riesenspinne fertig zu machen. Und am Ende schickt er sogar noch den einen oder anderen atomaren Feuerkringel aus diesen Augen und so. Also ich mag den sehr. Ja. Aber keine Ahnung, ob das jetzt so wirklich der Definition entspricht. Was sind denn die schlechtest bewertesten Filme bei Letterboxd?
Ja,
es geht ja bei der Frage auch nicht um welche Statistiken. Es geht um Persönliches, was auch wir wahrnehmen, ja. So, was finden alle einfach kacke, was reden auch alle schlecht. Und wir sagen, ey, ihr habt alle keine Ahnung, der Film ist mega. Darum geht's ja einfach.
Ja, jetzt halt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, Beekeeper ist der Actionfilm des Jahres oder irgendwie sowas.
Genau.
Und nicht Beekeeper, dieser Working Man Working oder so, Man. Weil Beekeeper ist ja nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste Actionfilm des Jahres. Aber halt, wo du so denkst, okay, damit, da ziehen Leute die Augenbraue hoch, wenn du das sagst.
Naja, ey, ich wette bei diversen, keine Ahnung, Canon-Filmen, die ich irgendwie geil finde, von American Fighter 1 und 2 über die Rückkehr der Ninja und so weiter. Also da gibt es eine Menge. Also hier, Dance of the Dragon. Oh, das wäre auch mal cool. Tanz des Drachen. Den finde ich auch geil. Warte mal. wie heißt der denn im Englischen? Mit Bruce Leroy. The Last Dragon heißt der im Original. Oh nee, der genießt eine stabile Wertung von 3,4. Schade. Ja, aber ich glaube auch, den kennen keine. Ich mag auch die, weiß ich nicht, ich glaube auch, viele Leute würden, wenn sie jetzt heutzutage das erste Mal mit den Dudu-Filmen konfrontiert werden. Ich weiß nicht, kennt ihr die noch? Das war die deutsche Antwort auf Ein toller Käfer.
Sowas reift nee, doch eher, weil ich habe nämlich auch gerade nachgedacht, sowas, wenn man heute Fort Fairlane sehen würde zum ersten Mal, halt die so 4,5 mit Herz für unwahrscheinlich. Für Howard the Duck könnte ich es mir aber vorstellen, wenn man den heute zum ersten Mal schaut. Ja, dass das so Filme sind, wo so eine Nostalgie, die man nicht haben kann, weil man es damals nichts gesehen hat, aber so eine Pseudonostalgie den Film ganz gut tut. Und ich glaube, diese Dudu-Dinger, vielleicht sind die zu betulich, aber ich glaube schon, dass man die charmant findet, wie man auch Howard the Duck halt wahrscheinlich so, wo man so denkt, what the fuck ist hier los, wo man so dieses häufig strapazierte Fiebertraum teilweise benutzen würde. Ja. Also ich glaube, bei ein paar Filmen muss man damals dabei gewesen sein oder die früh entdeckt haben und ein paar profitieren, glaube ich, davon, wenn man sie aus heutiger Sicht zum ersten Mal sieht.
Ja.
Zum Beispiel auch dieser Münchhausen von Terry Gilliam oder so. Wenn man den heute gucken würde, würde man, glaube ich, denken, what the fuck ist denn hier passiert? Und damals war man halt so, das ist ja nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Ja, aber ansonsten kann ich ja auch nur mitgehen bei dem Fieder, ne? Also, den habe ich ja auch, glaube ich, relativ hoch bewertet. Und, nee, der heißt nur Feed, Entschuldigung, oder?
Ja.
Den habe ich auch relativ hoch bewertet, weil ich fand den damals sehr, sehr unangenehm.
Ja.
Und fies, so, ja, habe ich jetzt
rein. Der hat auch gute auch so philosophische Fragestellungen, was halt ein Verbrechen ist oder nicht. Also das hätte er auch ein bisschen mehr ausspielen können. Weil natürlich wird es dann klar, ja, okay, es ist ein Verbrechen, aber er feedet die Frauen ja auch nicht gegen ihren Willen. Und daran zerbricht der Polizist ja eigentlich, dass er irgendwie denkt, ey, euer freier Willen entspricht nicht dem, was ich gerne hätte, was euer freier Wille ist. Und das fand ich irgendwie spannend auch, bis es dann halt in dieses Finale abbiegt.
Ja, wobei ich da sage, da ist schon ein bisschen schwieriger, ne, weil er manipuliert ja die Frau schon dazu, dass sie sich dann irgendwann mal diesen Trichter in den Hals steckt, um ihr das Fett da einflößen zu können.
Ja, ja.
Also, ich weiß nicht, ob das unbedingt wirklich davon freiwillig gesprochen werden kann, aber gut. Ist ein schwieriger Film, ist ein schwieriges Thema, ist ein spezielles Thema. Ich würde noch einen Film nennen, glaube ich, den mögen auch nicht so viele Leute, beziehungsweise ist der ziemlich untergegangen. Der heißt Alexandra's Project. Kennt ihr den?
Habe ich nicht gesehen.
Ist das so ein Found-Footage-Ding?
Nee, da geht es um einen Mann, der kommt eines Tages nach Hause und ist dann gezwungen, sich ein Video von seiner Frau anzusehen. Mehr möchte ich eigentlich an dieser Stelle nicht erzählen. Der kommt nicht, also ist kein Film, der irgendwie große Wellen geschlagen hat, aber der hat mich damals im Kino, hat der mich echt krass beschäftigt und gefesselt. Ich habe ihn dann nochmal gesehen, da muss ich dann feststellen, okay, ja, so ganz stark fand ich, sehe er jetzt doch nicht. Aber das war so ein Film, wo ich auch gedacht habe, ja, warum kennen den nicht mehr Leute oder warum ist der so sang und klang und so.
Ich hab den sogar auf der Watchlist, aber nicht gesehen.
Ja. Wie heißt der? Ich hab's nicht im
Akustisch. Alexandra's Project.
Ach, Alexandra, okay.
Der lief, glaube ich, auch mal irgendwann auf dem Fantasy-Filmfest, da habe ich mir den angeguckt. Als ich noch die Zeit hatte, mir wirklich alles anzugucken, woran ich irgendwie Interesse habe.
Ach, von Rolf de Heer. Da schau, guck. Da bin ich doch auch am Start. Der diesen Bad Boy Bubby gemacht hat.
Ja, genau.
Ja, da gehe ich mal rein. Was bedeutet, ich setze mir auf die Watchlist und gucke ihn nie.
Ja. Aber so viel mehr kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht anbieten.
Ich glaube, das reicht auch.
Ja, ich denke auch.
Gut. Nächste Frage?
Ja.
Gut. Welcher Film hat in eurer Sammlung einen besonderen Stellenwert? Emotional, weil es eine besondere Edition ist oder sich dahinter eine besondere Geschichte verbirgt, etc. Fragt ebenfalls Stubinator. Das ist bei Tino jetzt leicht zu beantworten, oder? Du hast jetzt nicht so wirklich eine Sammlung, oder?
Ja, ich habe auch nicht. Ich muss ein bisschen noch überlegen. Also ich habe auch schon gerade drüber nachgedacht. Es gibt bestimmt noch was, weil ich habe ja früher gesammelt. Nur kurz dazu, warum ich keine Sammlung habe. Ich bin ja so alt, im Gegensatz zu den beiden anderen. Und halt VHS mitgemacht, DVD mitgemacht, dann Blu-ray, dann kam 4K. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, ich kann nicht denselben Film jetzt zum vierten oder fünften Mal kaufen. Und ich gehe ja auch so 150 bis 200 Mal im Jahr ins Kino. Und da ist quasi das, wo für mich Filme auch hauptsächlich stattfinden. Ich habe zu Hause echt eine sehr kleine Sammlung, aber ich überlege gerade nochmal, was einen besonderen Stellenwert hat. Aber währenddessen die beiden anderen schweifen schon mit ihren Blicken über die hunderte Meter Regalwände, die sie in ihren kleinen Man-Caves verbergen. Und da gibt's bestimmt einiges.
Ja, also vor allem sind das bei mir halt Editionen, wo zum Beispiel Autogramme drauf sind. Ich habe zum Beispiel, ich habe mal Robert Englund getroffen, habe halt eine Nightmare-Box von ihm signiert. Natürlich, das ist halt was Besonderes. Ich habe mal David Hess getroffen, der hat mir mal eine Last House on the Left Edition signiert. Sowas ist natürlich mega. Das ist halt auch alles DVD-Boxen oder DVD-Editionen. Und die waren dann halt natürlich trotzdem, die bleiben natürlich trotzdem in der Sammlung, auch wenn der Film mittlerweile in besserer Version vorliegt. Aber klar, das ist natürlich was, was sehr, sehr cool ist. Es bleibt. Aber sonst so Stellenwert. Ich finde die, ich natürlich als großer Ginger Snaps-Fan, die Ginger Snaps Collection ist mega. Ja, sowas auf jeden Fall. Also irgendwie, entweder Sachen, wo Herzblut dranhängen, aber vor allem eben natürlich Sachen, die irgendwie einen persönlichen Bezug haben, wie jetzt irgendwie.
Was ist das echtes hat. Herzblut?
Ja.
Also weiß man bei so Collectors Editions ja nie so genau.
Ja. Das Schweigender Lämmer hat eine neue Bedeutung bekommen. Nee, das sind vor allem, wie gesagt, vor allem die Editionen, die ich irgendwie signiert habe oder sowas, ja. Weil ich die halt, also ich war dann irgendwie auf irgendwelchen Börsen oder Messen und da hängt ja auch die Erinnerung dann an die Prozedur dran, wie du die Leute getroffen hast und nicht nur die Edition im Regal so quasi, ja.
Ja, da schließe ich mich in großen Teilen an. Das sind natürlich die, auf denen ich irgendwie ein schönes Autogramm habe. Ich habe hier eine VHS zum Beispiel von Staplerfahrer Klaus mit einem Autogramm von Bela, weil ich den quasi mit dem zusammen damals bei Jason X auf dem Fantasy Filmfest waren wir zusammen und dann haben sie den Film danach aus einem Karton heraus vorm Cinemax Dammtor verkauft. Und da stand Bela noch rum und da habe ich mir direkt die Gelegenheit genutzt. Dann, ja, also normalerweise darf man das ja nicht, beziehungsweise man wird immer gebeten, dass man nicht nach Autogrammen fragt oder Fotos fragt und so weiter, wenn man irgendwelche Interviews führt. Aber es gab doch so zwei, drei, bei denen konnte ich es mir nicht nehmen lassen. Deswegen habe ich unter anderem ein Autogramm von George Miller auf Mad Max, auf der Mad Max Box. Ich habe ein Autogramm von Jamie Lee Curtis auf meiner Halloween Blu-ray. Und ich habe ein Autogramm von Robert Zemeckis auf meiner Back to the Future Box. Mhm. So, die sind auf jeden Fall, sag ich mal, was Besonderes. Und dann würde ich aber trotzdem noch ein paar Sachen hervorheben wollen, nämlich zum einen Matrix, Blade Runner, Three Kings und noch eine. Aber ich glaube, es waren Matrix, Blade Runner und Three Kings. Das waren meine ersten DVDs, die ich jemals in meinem Leben mir irgendwie geholt habe. Und die würde ich jetzt noch, denen würde ich jetzt noch einen besonderen Stellenwert beiwohnen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich noch so ein, zwei VHS-Kassetten natürlich, die sind mir was wert, eben weil sie halt mit Erinnerungen verknüpft sind. Ich habe mir damals, als wir mit der Klassenfahrt in London waren, habe ich mir im was war das damals? Ich glaube Virgin, im Virgin Superstore habe ich mir diverse Animes gekauft. Guyver, Macross und Genocyber, glaube ich. Ja, also das sind so drei VHS-Kassetten, mit denen ich halt einfach schöne Erinnerungen verbinde. Und dann kann ich natürlich nicht umhin und muss dann unter anderem halt auch auf besondere Geschenke irgendwie eingehen. Also meine Schwester hat mir mal Full Metal Jacket mit einem Autogramm von dem Lee Ermey geschickt, geschenkt, mit dem, also der Ausbilder aus Full Metal Jacket. Und dann natürlich habe ich da oben so ein schönes Bootleg von Millionaires Express, aka Shanghai Police, das meine Frau mal irgendwann aus den Untiefen des Internets, als die Version noch nicht bei uns hier in Deutschland erhältlich war, mir organisiert und geschenkt hat. Genau wie halt die französische Extended DVD von The Killer. Etwas, nachdem ich so lange hinterher war. Und immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Ich hatte die sogar schon mal irgendwann gekauft, dann gab's aber Stress mit PayPal, irgendein Kack. Weiß ich nicht, das war damals halt noch ein bisschen schwieriger mit Auslandsüberweisungen und so. Und dann hat das auch nicht geklappt und ich hatte das echt alles schon aufgegeben, dass ich die jemals in meinem Besitz haben werde. Und irgendwann hat mich meine Frau entweder zu Weihnachten oder zum Geburtstag eben mit genau dieser Edition überrascht, so dass ich dann erstmals in die Gelegenheit kam, die Extended-Fassung auf DVD zu schauen. Und das ist dementsprechend, hat das bei mir oder genießt es bei mir einen sehr großen Stellenwert.
Ja,
mir ist auch noch eine Sache eingefallen, aber ich habe die DVD auch nicht mehr und ich habe auch eigentlich nicht das bekommen, weshalb sie so skandalumwittert war. Aber 2004 lief ja beim Fantasy-Filmfest Hellboy und das war auch noch zu der Zeit, wo noch Stars dahin kamen, also richtige Stars. Also Guillermo del Toro war da und Ron Perlman. Und nach dem Film gab es halt eine Autogrammstunde, wo man sich die Hellboy-DVD unterschreiben lassen konnte. Aber der Film kam halt erst einen Monat später in Deutschland offiziell ins Kino. Das waren alles Import-DVDs und die Leute von Columbia TriStar wussten es nicht. Und dann haben halt einfach die Security-Leute diese DVDs beschlagnahmt. Und die Leute wollten halt Autogramme haben, aber das ging nicht. Die haben halt einfach die eingesammelt und es gab tumultartige Szenen da. Und ich war dann aber so... No, irgendwie fand ich den Film dann nicht so geil, weil von Hellboy ist ja der zweite mit weitem Abstand für mich der gelungenste und auch einer der besten Superheldenfilme generell. Und dann war ich so, ich quinsch mich eh mal ein bisschen bei so Autogrammsachen und dann war ich so, ah, ich finde jetzt den Film nicht so mega geil, deswegen hatte ich sie zwar mit, aber habe nichts mitgemacht, also mich auch da nicht angestellt und das halt so miterlebt. Und deswegen sind meine Assoziationen immer, wenn ich Hellboy höre, dieser Tumult, weil niemand es verstanden hat, die Leute... Die DVD importiert haben, haben sich natürlich im Recht gefühlt, die Columbia TriStar-Leute auch. Und Guillermo del Toro stand dazwischen und hat halt so, ja, verwirrt geguckt, was hier gerade passiert. Weil er natürlich auch keinerlei Einfluss hatte auf diese Leute. Und ich meine, mich zu erinnern, dass halt auch keine, in Gänsefüßen, richtigen Mitarbeiter von Columbia TriStar waren, sondern eher so Security-Leute, die dann halt dachten, okay, hier sind die Leute mit so Raubkopien, weil 2004 war diese Raubkopie-Angst und physische Datenträger ja noch eine ganz andere Kiste.
Ja, aber das ist und doch trotzdem noch kein, also gibt dir das Recht, die Dinger wegzunehmen?
Nö. Also das ist ja trotzdem dein Besitz. Also hätten halt die Polizei rufen müssen, wenn da irgendwie irgendwas ist. Also du kannst, glaube ich, nicht jemandem was wegnehmen. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe mit was offenkundig Gefälschten, hat die Person kein Recht, mir das abzunehmen.
Ja, also.
Aber das hat sich relativ schnell hochgeschaukelt. Und es war halt so dieses, weil alle verdutzt waren. Also die Columbia-Leute waren so, what the fuck passiert hier? Der Film kommt noch erst einen Monat ins Kino, unser schönes Geld. Und die Leute, die das Ding, wahrscheinlich war es, ich weiß nicht mehr wie viel, aber 2004 was zu importieren, war halt schon teuer. Und wer so 50 Euro oder so dafür bezahlt haben. Ja. Und niemand wusste halt, dass der in US-Kinos halt Ende März 2004 schon gestartet war und Juli 2004 war halt die Region 1 DVD schon da. Ja, und irgendwie, also das habe ich dann auch nur noch über das Fantasy-Filmfest-Forum mitbekommen, haben die nicht zurückbekommen vor Ort und sind dann erst ein paar Tage später von Columbia TriStar zu den Leuten zurückgeschickt worden. Wobei ich aber auch nicht genau weiß, wo das hergekommen sein soll mit den Adressen und so, aber angeblich waren auch Autogramme von Roy Perlman drauf, der da vor Ort nichts unterschrieben hat. Da erinnere ich mich aber nicht mehr dran, ob er generell keine Autogramme gegeben hat oder ob er auch diese Raubkopien nicht unterschreiben wollte. Weil mir war damals nicht so die Tragweite von diesem absurden Vorfall bewusst. Es war einfach nur so, wo ich so dachte, ja, okay, das ist einfach nur irre.
Hättest du mal die Gelegenheit ergriffen, dann kannst du
ja, ich glaube, die wäre jetzt richtig viel wert mit Autogrammen von beiden.
Was mich jetzt halt irgendwie auch mal interessiert, ist dann so, ich weiß noch, wie wir uns früher dann schon auch ein paar Importe geleistet haben. Ich habe zum Beispiel das importierte Mediabook zu Inglourious Basterds, weil da halt eben das Logo nicht zensiert wurde.
ja, die habe ich auch.
Wie in Deutschland halt so, ja. Beziehungsweise das Cover wurde halt quasi hier in Deutschland zensiert oder musste angepasst werden und in England halt eben nicht. Oder habe ich mir auch die japanische DVD von Kill Bill irgendwann mal geholt. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt kommt ja diese Whole Bloody Affair.
Die habe ich auch, die japanische. Hat mich 50 Euro gekostet.
Ja, mich nicht ganz so viel, aber trotzdem war es schon ein bisschen was, weil ich sie dann auch Gott sei Dank irgendwo im Ausland erwischt habe. Aber ja, das waren ja trotzdem Investitionen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn so Sachen halt irgendwie dann doch nochmal irgendwie auf dem deutschen Markt erscheinen. Und ich bin vor allem gespannt, was sie halt auch dann mit Kill Bill, Whole Bloody Affair machen, ob sie dann quasi nochmal den auch auf Blu-ray nochmal irgendwie neu rausbringen oder so. Weil deswegen hatten wir uns ja quasi die japanische geholt, dass wir jetzt alles in Farbe sehen können. Und irgendwie hat das jetzt seine Besonderheit verloren.
Ja, wie so vieles, ne? Sei es Farbfassungen, sei es Uncut-Fassungen. Früher hat man irgendwie viel Geld ausgegeben und die ungekürzten Fassungen irgendwie gejagt, richtig, für viel Geld und überhaupt über irgendwelche dubiosen Wege. Und naja, heute gehst du in den Mediamarkt und kaufst es dir ab 16 im Regal einfach.
Ja, oder halt auch solche Sachen wie Workprints und sowas, ne? Also das wäre ja damals, war das ja, also stell mal vor, du hattest einen Workprint von etwas. Da warst du ja der Gott. In der Sammlergemeinschaft so. Aber ja, heutzutage ist es jetzt auch kein Problem mehr, an diese Versionen zu kommen. Oder ist es halt deutlich leichter geworden, an diese Versionen zu kommen. Aber ja, ich sammle auf jeden Fall noch ein paar schöne Schätze zusammen, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall, ich auch. Hab mir jetzt ja gerade erst die neue Nightmare on Elm Street Box ja geholt. Die Warum? Steelbook Collection. Bitte?
Wie oft hast du die bereits?
Zweimal.
Zweimal?
Ich habe die DVD-Box ja, okay, mit dem Autogramm drauf, dann habe ich die Blu-ray-Box und jetzt kam ja die Steelbook Collection mit allen 7 Filmen in der fetten Box halt drin, jeweils in einem Steelbook. Und alles jetzt eben in der UHD 4K abgetastet. Teil 1 und 5 auch erstmals, Teil 1 gab es schon mal unrated, Teil 5 das erste Mal unrated drauf auch jetzt. Und Teil 6 in 3D mit 3D-Brille. Das hat jetzt so die, bitte?
Rot-grün.
Ja, und ja, eben jetzt wirklich so das Complete-Ding. Das Einzige ist halt nur, bei mir ist halt bei New Nightmare, bei Film 7 ist die Disc gerissen. Die hat einen Riss, die ist nicht abspielbar.
Wies.
Also die kam schon so an. Und da die ja weltweit komplett ausverkauft ist, gibt es ja 15.000 Stück weltweit von dem Ding, gibt es halt auch keine Austauschdiscs. Das heißt, ich kann jetzt nur warten, bis das Ding, es kommt halt auch eine M-Ray-Box und mir die dann vielleicht irgendwie nochmal im Sale irgendwann nochmal holen und die Disc austauschen oder so, mal gucken.
Ja, das ist manchmal auch verheerend, ne? Ich hatte damals, als Star Wars die Blu-Ray-Box rausgekommen ist, da waren, glaube ich, sechs Teile drin, Prequels und halt die Originaltrilogie. Und die habe ich halt nie irgendwie großartig ausgepackt, weil ich halt keinen Anreiz hatte, die zu gucken beziehungsweise auszupacken. Und irgendwann dann doch habe ich es dann ausgepackt, weil wir wollten den gucken, glaube ich. Ich wollte die mit der Family wollte ich die, glaube ich, gucken. Ey, und dann stelle ich fest, dass ich zweimal Episode 4 drin habe, aber Episode 6 fehlte. Also da, wo eigentlich Episode 6 sein sollte, war die Disc von Episode 4 drin. Ja, jetzt versuch mal irgendwie all den Jahren, ich weiß gar nicht, woher ich die Box hatte, ob ich die geschenkt bekommen habe oder selbst bei Amazon oder sonst irgendwo gekauft habe, da jetzt irgendwie rauszufinden, wie das jetzt, sag ich mal, auszutauschen ist. Ich meine, es war ja nicht meine Schuld unbedingt, aber ich hätte es halt auch viel früher auspacken können.
Sowas ist halt mega ärgerlich, ja. Und wie gesagt, bei sowas halt, wenn es jetzt nicht super limitiert ist, dann bekommt man ja im Zweifel über den Verleih noch eine Austauschdisk oder so, da kann man sich ja an Support wenden. Aber jetzt in so einem Fall halt von so einer super streng limitierten Auflage, das ist halt Shit, ey, das ist halt keine Chance.
Ja. Machen wir weiter im Text?
Ja, ich habe noch eine Frage, die mich auch mal als Hörer des Podcasts interessiert, weil ihr eben gerade schon erwähnt habt, jetzt geht man einfach im Mediamarkt und holt sich irgendwas, aber habt ihr irgendwie gemerkt, dass ihr in den letzten Jahren irgendwie das Sammeln intensiviert oder ist es immer auf so einem gleichbleibenden Level? Also würdet ihr sagen, Sammeln beziehungsweise die Ausgaben dafür ist relativ gleich geblieben in den letzten 5 Jahren oder wird das mehr, je weniger wirklich physische Datenträger so regulär erscheinen?
Naja, es wird gezielter, ne? Also ich glaube, früher habe ich deutlich mehr einfach mal irgendwann so mitgenommen. Und jetzt doch selektiere ich noch etwas strenger und stärker als sonst. Ich will ja auch nicht, sag ich mal, ich denke halt immer, es muss immer so ein bisschen alles im richtigen Verhältnis sein, was ich halt irgendwie kriege für das Geld und wie wertvoll oder wie wichtig mir dieser Film ist. Wenn mir der Film nicht besonders wichtig ist, dann brauche ich da vielleicht nur eine ganz simple Amaray von so. Aber ich mag ihn halt und gucke ihn gerne und deswegen stelle ich ihn mir auch gerne ins Regal. Aber wenn es ein Film ist, der irgendwie, weiß ich nicht, der mir auch schon irgendwie sehr am Herzen liegt, dann möchte ich eigentlich auch schon gerne das beste Paket da irgendwie haben.
Ja, aber ja, auch alles mir, an oder habt ihr? Also habt ihr, wenn da so 8 Stunden Bonusmaterial drauf ist, geht ihr da rein oder ist das eher sowas, wo man immer so denkt, ja, gucke ich Weihnachten und dann passiert nie. So ging es mir nämlich meistens. Also bei ganz wenig Filmen habe ich das gemacht, aber es war oft ein Kaufimpuls für mich.
Ja, also erstmal zur Frage eben noch, also ich kaufe mir zum Beispiel ja gar keine Amarays mehr. Ich kaufe mir ja halt wirklich nur noch irgendwie Special Editions hier von Arrow oder sowas. Also ich will halt geile Editionen haben, das ist mir mehr wert. Natürlich auch auf den Film abhängig. Ich brauche jetzt nicht die geilste 300-Euro-Edition von einem scheiß Film, selbstverständlich. Aber wenn es ein guter Film ist, will ich halt, wie Daniel schon sagt, die beste Edition. Also ich gucke schon, dass es irgendwie geil ist und halt jetzt eben natürlich jetzt ab jetzt auch möglichst immer in 4K werden verfügbar und so. Und Amarace kaufe ich mir halt sonst echt nur noch, wenn der Film mega geil ist und der sonst halt in keiner Edition, also wenn es den sonst nicht anders gibt, so quasi. Genauso wie ich halt noch ein paar alte DVDs habe von Filmen, die einfach noch nie upgraded wurden, weil einfach daran sich niemand versucht irgendwie. Bonusmaterial bei mir, ich guck Bonusmaterial meistens zur Vorbereitung auf Podcasts oder so. Also wenn ich jetzt irgendwie weiß, wir besprechen einen Film hier oder Devils and Demons oder so und ich brauche halt ein bisschen mehr Tiefe, dann gucke ich mir eben meist irgendwie Making-of und sowas an, um da Informationen rauszuziehen oder zur Vorbereitung auf irgendwie unsere Live-Shows, wo ich einfach ein bisschen mehr Hintergrundinformationen als nur den Film per se brauche. Da gehe ich ja meistens rein. Mhm. Sonst muss ich sagen, bin ich ein bisschen Bonusmaterial faul. Beziehungsweise mir fehlt dann auch oft einfach die Zeit.
Ja, same.
Okay, ist bei dir, Daniel?
Ich gucke mir das je nach Bedarf oder Lust und Laune an. Also es gibt zum Beispiel gewisse Sachen. Ich habe noch die alte DVD-Box von Der Pate. Da lasse ich eigentlich prinzipiell immer den Audiokommentar von Francis Ford Coppola als Untertitel mitlaufen. So. Aber wenn ich, ja, eher wie André, eher zur Vorbereitung auf bestimmte Dinge, gucke ich da, wenn dann schon rein. Und hier und da, wenn es mich dann halt auch wirklich mal interessiert, weil ja zum Beispiel, weiß ich nicht, auf den Star Wars, jetzt fällt es mir halt nur da ein gerade, aber, oder auch bei From Dusk Till Dawn, da waren ja halt Making-ofs dabei, das waren ja ganze Filme. Also Jedi and the Director of the Jedi, oder wie das heißt, oder The Last Director, ich weiß nicht genau, von Episode 8, oder jetzt halt Full Tilt Boogie von From Dusk Till Dawn. Das sind so Dinge, die habe ich mir auch deswegen gekauft.
Ja, dann weiter im Text.
Ja, gut, dann gut. Weiter im Text,
ja. Gut, dann machen wir doch weiter mit den Fragen von Aladdin. Ja, was kann man da mal schneller beantworten? Habt ihr einen OLED-Fernseher und wenn ja, was haltet ihr davon? Mach ich schnell, nein, habe ich keinen und ich kann keine wirkliche Meinung
dazu abgeben. Scheiße.
Ich kann keine wirkliche Meinung dazu abgeben, weil ich bisher noch keinen besessen habe, um irgendwie die Qualitäten mit denen, was ich bisher besessen habe, zu vergleichen. Den Fernseher, den ich habe, den finde ich cool. Ansonsten kann ich zu OLED nicht wirklich was sagen.
Kino geht nur ins Kino.
Ja, nee, das ist mehr oder weniger, also es ist keine wirkliche Scherzfrage, aber Aladdin ist auch aus dem Katz-Discord und da gab's eine jetzt gerade noch relativ zeitnahe Diskussion über, ob ein OLED-Fernseher sein muss oder nicht, weil Christian ja irgendwie auf seinem Fernseher die Folie dran gelassen hatte und deswegen so ein bisschen Issues damit hatte, wie gut die Qualität wohl ist. Und generell gesehen ist es ja immer, wenn man auf eine neue Technologie umsteigt, immer so ein Gewöhnungseffekt. Also, dass man so denkt, puh, ist mir das jetzt zu plastisch? Ist mir das Bild zu gut? Ist das Schwarz nicht zu schwarz und so? Und diese Diskussionen liefen da alle durch. Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. So dieses, wie schwarz muss schwarz sein? Weil viele ja irgendwie, wenn sie von einem LED-Fernseher kommen, ist ja das schwärzeste Schwarz, was man kennt, eher dunkelgrau. Und bei einem OLED ist es halt schon, also ich war am Anfang auch, wo ich so dachte, okay, krass, ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, aber natürlich ist es deutlich besser, aber es ist auch schon ein anderes Seherlebnis. Also es ist so, dass man teilweise Filme ja dann doch fast wie zum ersten Mal wieder sieht, was man sich ja auch schon gedacht hat, dass man sich einen LED-Fernseher geholt hat. Also ich finde OLED gut und würde es nicht mehr missen wollen.
Ja, kann ich so unterschreiben. Ich habe meine jetzt noch nicht so lange und ich komme ja vor einem Jahr lang vom LCD und das ist schon echt ein Unterschied Tag und Nacht. Also da irgendwie mal Conjuring 1 zu gucken auf dem OLED, so gegenüber von einem LCD ist ein anderer Film. Hm. Wie du schon sagst, allein diese ganzen Kellerszenen, du hast sonst halt dieses verwaschene Grau durchgehend irgendwie.
Ja.
Und jetzt hier ist halt einfach schwarz-schwarz und dann ist dein Raum plötzlich komplett dunkel, du hast nur so kleine, weiß ich, ein Feuerzeug im Bild und sowas, also es ist einfach wirklich ein anderes Erlebnis und durch diese Filmmaker-Mode hast du die Filme ja wirklich so 99% so siehst du sie, wie sie gedacht sind, ohne irgendwelche Bildverfremder und Co. Natürlich muss man es irgendwie alles einstellen, vernünftig einmal. Aber will ich auch nicht mehr missen. Also bin ich schon überzeugt von. Das macht schon einen großen Unterschied, wenn man auf Bildqualität vor allem Wert legt, wenn man auch irgendwie 4K guckt, natürlich. Das macht alles immer natürlich auch nur Sinn, wenn man ein entsprechendes anderes Setup dazu auch hat. Wenn du nur DVDs irgendwie guckst immer noch, dann macht ein OLED nicht so super viel Sinn, sag ich mal. Das muss entsprechend, brauchst du auch die entsprechende Abspielhardware und so weiter und die entsprechende Quellmaterial natürlich. Aber dann macht's auf jeden Fall, ist das schon Gold wert.
und auch die entsprechenden Abos. Also es gibt dann auch Leute, die so dieses 13,99 Abo von Netflix haben und sich wundern, warum es nicht so geil aussieht, wo aber gar kein 4K ausgeliefert wird, naja, kein HDR. Und dann immer so, ich sehe gar nicht, ich habe ein OLED und es ist nicht besser geworden, aber das liegt dann nicht am Fernseher. Also das,
guck YouTube 480p, aber wundere mich, warum es auf dem OLED nicht geil aussieht. Ne?
Ja. Und trotzdem würde ich immer noch sagen, aber Größe ist wichtiger als OLED. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen 65 Zoll OLED oder 85 Zoll LED, würde ich, glaube ich, trotzdem 85 Zoll LED nehmen.
Am besten ist beides.
Ah ja, okay, gut. Dann haben wir das ja auch geklärt.
Große OLEDs.
Ja. Also reich sein ist von Vorteil. Das können wir euch schon mal so als generelle
generell im Leben, ja.
Ja. Deswegen, aber wenn man wie fast alle inklusive mir vor so einem Kompromiss ist, würde ich eher auf Größe trotzdem nachher vorgehen. Also ich finde, Größe ist immersiver als schwarzes Schwarz.
Zumal man ja auch die Bildeinstellungen bei einem LED anpassen kann.
Ja, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Genau, da kommst du trotzdem natürlich nicht hin.
Ja. Man denkt immer nicht, das ist halt das Gute, dass man es nur im direkten Vergleich eigentlich sieht.
Ja,
deswegen
genau.
Bin ich da immer so ganz froh.
Solange du nicht zwei Fernseher im selben Raum hast, du siehst Unterschied, ist es natürlich jetzt nicht so super gravierend, aber
ja, so.
Aladin fragt ebenfalls, oder möchte ebenfalls gerne wissen, wann gibt's ein Album mit verschiedenen Songs, die das Hallo von Tino beinhalten?
Morgen. Ja, das morgen spätestens. Nee, aber es waren ja schon ein paar sehr kreative Leute auf dem Discord, die schon kleine Jingles eingespielt haben. Also ich kann das gern GEMA, lizenzfrei, Open Source frei, was auch immer ihr für Rechte braucht, um mit diesem Hallo zu machen, was ihr wollt. Und ansonsten auf jeden Fall als beim 2.000 € Stretch Goal. Dann mache ich alle Songs auch selber. Mit allen Instrumenten, die ich spielen kann.
Bist du dir sicher, dass du das wirklich als Open, weil am Ende geht so ein Ding durch die Decke und dann hast du gar nichts.
Ich hab doch hier die ganze Zeit hinter mir die Automatone hängen. Mit der kann ich dann was einspielen. Warte, das zeige ich euch doch mal gleich. Hallo! So, da wird schön in der Automatone was eingespielt. Vielleicht finde ich noch einen Theremin im Keller und ab geht's.
Also dafür würde ich 2.000 € zahlen.
Ja, eben.
Er nennt es Automatone. Ich würde sagen, wir nennen es Katze, aber gut.
Ja.
Gut, dann hätte er das geklärt, oder? Also, beim Stretch Goal von 2.000 € gibt's ein Album von Tino persönlich. Ansonsten dürft ihr alles machen, was ihr wollt.
Ja.
Ja?
So, jetzt bitte zur Kinofrage. Auf die habe ich mich gut vorbereitet.
Ja. Dann, gut, dann kann ich jetzt ja mal kurz eben vielleicht gerade aufs Klo gehen, während du beantwortest.
Sehr gerne.
Was?
Aber nicht, dass du die tollsten Geheimtipps verpasst. Warst du schon mal im Abaton?
Ja, ja. Oh, natürlich, da habe ich geheiratet.
Ja, weiß.
Aladin möchte wissen, was war euer liebstes Kino, in dem ihr jemals wart?
Ja, willst du erst die Hochzeitsgeschichte erzählen? Weil die ist doch am rührendsten. Dann darfst du auf Toilette gehen und kannst dir 10 Minuten Zeit lassen.
Das war ein Scherz. Ich hoffe, du lässt dir halt keine 10 Minuten Zeit, um zu erzählen, welches Kino du cool findest. So.
Nee, ich habe aber
nur. Aber ich.
Ja. Also das Coolste, finde ich, ist das Le Grand Rex in Paris. Dann kommt das Tuschinski in Amsterdam. Dann finde ich das East Cinema Village in New York gut. Dieses TLC Shiny Theater in Los Angeles finde ich auch gut, aber, also ging ein bisschen doof, aber ein bisschen overrated dafür, dass es immer so krass genannt wird. Also architektonisch ist das von außen schöner als drin. Und ich finde noch dieses Phenomena Experience in Barcelona fand ich richtig geil. Ich habe gerade eben nachgeguckt, das hat vorübergehend geschlossen, was bei Kinos meistens heißt, dass es irgendwann dauerhaft geschlossen ist und dieser vorübergehende Zustand einfach nur übergeht. Aber das sind so meine Lieblingskinos und man muss, finde ich, auch immer sehr trennen zwischen Architektur und generellem, also Gesamterlebnis, weil die schönsten Kinos sind meistens die halt technisch dann eher nicht so geil delivern können, weil ich glaube, niemand sagt irgendwie, ja, das IMAX war das geilste Kino, liebste Kino, in dem er jemals war, aber technisch ist das natürlich geiler als irgendeins, was so wunderschön aussieht. Daniel kann ja auch bestätigen, dieses eine Kino in Sitges sieht halt wunderschön aus. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, immer dahin zu gehen oder immer ins IMAX, würde ich halt sagen, ich will immer ins IMAX gehen. Das ist so ein bisschen das, wo man halt immer ein bisschen separieren muss. Und so in Deutschland wird mir kein Kino einfallen, wo ich von der Architektur und der Technik gleichermaßen begeistert bin. Also hier ist es immer so ein bisschen Kompromiss, finde ich. Oder es kommen keine guten Filme, wie zum Beispiel im Savoy in Berlin, was ein tolles Kino ist, auch architektonisch. Aber dafür kommen halt auch meistens nur die französischen Feel-Good-Comedies. Deswegen ist es meistens so auf ein, zwei Besuche. Also ich war in keinem von den Kinos, die ich jetzt aufgezählt habe, mehr als zweimal. Auch weil sie nicht in Deutschland sind. Das war's.
Wie, du wohnst nicht in L.A.?
Nee, das klingt nur von der Tonqualität so.
Boah. Keine Ahnung, ich kann halt irgendwie sagen, es gab Kinos mit besonderem Stellenwert und es gab halt schon technisch beeindruckende Kinos, so. Aber was davon das Geilste war, keine Ahnung, ich habe im Abaton geheiratet, technisch ist das natürlich alles andere als cool und du hast auch nicht wirklich die beste Beinfreiheit. Ich gehe da trotzdem gerne hin, weil ich finde, das fühlt sich halt noch so wie so ein schönes altes Kino an. Mhm. Ich war in Tokio in dem Toho Cinema, wo der Godzilla-Kopf oben drauf ist, der zweimal am Tag.
Da war ich auch schon, ja.
Das ist halt ein fettes, fettes Kino. Und was die Japaner halt noch irgendwie noch weiter verfeinert haben, sind so halt diese ganzen Annehmlichkeiten, die ja hierzulande bei uns immer dazu führen, dass Menschen wirklich wie die Blöden nach den Vorstellungen durch die Gänge gehen müssen oder durch die Sitzreihen gehen müssen, um da irgendwelche Sachen aufzuheben oder aufzusaugen und sonst irgendwas. Das haben die Japaner irgendwie ein bisschen besser gelöst alles, finde ich. Auch so mit das Handling von diesen ganzen Sachen, so, das fand ich schon erstaunlich. Ich muss schon sagen, ne, also ich mag ja das Retiro, mag ich ja immer irgendwie noch ein bisschen lieber, in Sitges, so, auch wenn es ein abgeranztes Kino ist, so, aber ich weiß nicht, da hatten wir halt echt die schönsten Erlebnisse. So.
Ja, genau, also von den Erlebnissen her würde ich auch sagen Retiro.
Ja, und ich weiß leider den Namen nicht, aber ich war in einem ganz berühmten Kino in L.A., wo wirklich alle legendärsten Vorab-Screenings irgendwie gewesen sind von all den legendären Filmen, die man sich vorstellen kann. Ich habe den Titel leider vergessen.
Aber nicht Chinese
im Endeffekt,
Theater?
Nee, das ist eher so ein kleines Ding gewesen. Ey, und auch das ist ein nettes kleines Kino, so. Aber es ist halt an sich nicht wirklich was Besonderes. Und wenn ich noch ein Kino hervorheben muss, dann ist es meiner Ansicht nach ja, ein Kino, das man halt auch nicht als Normalsterblicher so oft zu sehen kriegt, das war nämlich das hauseigene Kino in den Toho-Studios in Tokio. Das durften wir halt besuchen, beziehungsweise dort haben sie uns Godzilla 2 King of the Monsters gezeigt. Und ja, ey, das war jetzt kein besonderer Saal. Das war halt einfach eine Leinwand mit Stuhlreihen und sonst irgendwas. War auch nicht so Hightech. Da habe ich schon Inhouse-Kinos gesehen, die deutlich luxuriöser und fortschrittlicher waren. Aber da zu sein und sich dann halt da auch noch einen Godzilla-Film anzuschauen, das war halt einfach was Besonderes. So, also das werde ich auch meinen Lebtag nicht mehr vergessen. Dementsprechend ist das für mich ein besonderes Kinoerlebnis gewesen oder ein besonderes Kino gewesen. Aber ich muss sagen, in Hamburg gibt's das jetzt auch schon ähnlich im Astor-Kino, aber ich hab's halt in Berlin zum ersten Mal oder so auf die Art und Weise kennengelernt. Dieses kleine Kino im Soho-Haus. Mhm. Ist jetzt technisch jetzt vielleicht auch nicht unbedingt top-notch so, aber das ist vom Ambiente her halt einfach geil.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube, technisch ist das auch relativ geil, aber die Leinwand ist halt klein. Und das, finde ich, ist halt immer ein starker limitierender Faktor. Also auch wenn soundtechnisch alles geil ist oder so. Aber ja, Soho-Haus-Kino finde ich auch mega vom Feeling her.
Aber das wird's jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Ich kann auch sagen, ich war mal in so einem Open-Air-Kino in Griechenland. Das war auch richtig geil. Mhm. Aber das ist ja kein Vergleich in einem abgeschlossenen hermetischen Saal mit was weiß ich. Also was mich jetzt auf jeden Fall mal reizen würde, ist auf jeden Fall dieses Sphere. Ich weiß halt nicht, ob man da wirklich noch mehr Filme als Zauberer von Oz und so sehen kann oder halt diese speziell auf die Dinge abgestimmt sind. Aber mich würde mal interessieren, ob man da halt Filme zeigen kann, ohne vielleicht allzu große KI-Unterstützung, weil ich glaube, das war ja auch so ein Kritikpunkt bei dem einen oder anderen Projekt, dass da so viel noch mit KI hinzugefügt worden ist, um da überhaupt stattfinden zu können. Mhm. Ich hoffe, da wird es irgendwann mal Filme geben, die man halt wirklich in diesem Sphere ohne diese ganzen Unterstützungen gucken kann.
Ja, das würde mich auch reizen. Ich glaube, so ScreenX-Sachen könnte man da halt auch irgendwie zeigen. Geht natürlich trotzdem noch viel Leinwand verloren, aber ich glaube, man könnte das schon sinnvoller nutzen als nur diese KI-Erweiterung. Aber da hätte ich auch mal richtig Bock drauf.
André?
Ja. In dem Toho da, in dem Godzilla Kino in Japan war ich auch auf jeden Fall mal. Das war 2018. Das war auf jeden Fall nice. Sehr, 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 sehr beeindruckend. Wie du sagst, sehr riesig. Ist ein richtig, richtig fetter Klotz. Das war sehr, sehr cool. Allerdings jetzt nicht nicht besonders herausragend irgendwie, ne? Es war jetzt nicht irgendwie.
Es ist halt so ein Hightech.
Ein Hightech, hochmodernes Kino, Punkt. Aber jetzt auch nicht, ne? Irgendwie nicht, dass es einen besonderen, ja, den krassen Charme hat, ist einfach nur beeindruckend groß und einfach sehr modern, genau. Ansonsten muss ich echt sagen, war ich leider echt tatsächlich noch nicht in so vielen, so spektakulären Kinos im Ausland oder so, nie zu gekommen, weil ich halt oft auch, wenn ich unterwegs war, beruflich unterwegs war, die Zeit, die ich hatte. Barcelona war ich zum Beispiel zweimal, beides Mal beruflich auf irgendeiner Messe und habe halt gar nichts geschafft nebenbei, außer einmal in die Stadt zu laufen vielleicht. Von daher habe ich so die Zeit, dann mal in irgendwelche Kinos zu gehen und mich da umzugucken, nicht richtig gefunden. Ich war jetzt zuletzt noch in Stockholm in dem Kino. Das war so auch so ein kleines Arthouse-Kino. Da habe ich, was habe ich denn da gesehen? Ach, den letzten Wes Anderson habe ich ja gesehen, genau. Das war sehr, sehr nett. Da war so ein Brunnen im Foyer und auch so, es war so ein bisschen wie das Stockholmer Abaton. So ein kleines, kleines Arthouse-Kino einfach. Ein bisschen ungemütliche Sitze, so ein bisschen rustikal, aber das war ganz nett gemacht auf jeden Fall. Ansonsten klar, also hier in Hamburg selbstverständlich ist Savoy, ist halt das Kino to go. Absolut, einfach weil es einfach sehr charmant ist und wunderschön aufgemacht und einfach diesen Spirit von altem Filmtheater lebt. So, da kommt halt für mich nichts ran. Rein hier lokal. Ich habe aber auch ein Herz für so eben auch so ein Abaton, so kleine Kinos, klar, das ist nur einfach, da sitzt man natürlich nicht so bequem, wie wenn man natürlich mittlerweile echt modernere Ledersessel und so gewohnt ist, aber auch das gehört ja manchmal dazu. Bisschen Rückenschmerzen muss sein für einen guten Film. Und wo ich auf jeden Fall mal unbedingt hin will, ist hier, wie heißt es, die Lichtburg? Heißt es so?
Da, Essen.
Essen. Das soll doch so schön sein, da ja. Würde ich gerne mal hin.
Das ist cool, ja, das würde ich auch
da schön. Da war ich auch mal, ja, das ist ja, schön.
Da war ich noch nicht. Und wie heißt nochmal das Kino mit der größten Leinwand Deutschlands?
Ach, Leonberg?
Ja, genau. Ja. Da würde ich auch gerne mal einfach mal, um es gesehen zu haben. Irgendwie.
Ja, da würde ich auch gerne
mal. Ja, genau, wegen dem Erlebnisfaktor schon, aber genau. Auch da wird man, glaube ich, dann sagen, ja, das Liebste ist es halt nicht. Ja. Also das schwankt, glaube ich, auch für mich von Tag zu Tag, was das Liebste. Manchmal will ich halt mehr so Atmo und sowas wie, keine Ahnung, jetzt diesen aktuellen Mengele-Film, da würde mir auch die Leinwand im Soho-Haus reichen, wo ich so denke, okay, geile Atmo, also von der Location her nice.
Ja.
Aber wenn man mir jetzt sagen würde, hey, du kannst jetzt den neuen Godzilla im Soho-Haus gucken, würde ich so denken, oh nein, bitte nicht.
Ja, ja, klar, absolut, ja, genau.
Wäre nicht die beste
Leinwand. Genau, also es kommt schon aufs Spektakel an, ne? Wenn du einen großen Blockbuster hast mit fetten Effekten und Sound, dann willst du natürlich auch die beste Technikerfahrung haben, genau, für einen kleinen Arthouse-Film. Letztens Bogonia im Abaton gesehen, das reicht dann auch so, ne?
Ja,
das ist gar keine Frage. Aber aber das ist so eine Sache, die ich mir auch auf den Zettel geschrieben habe. Ich würd gerne versuchen, mehr, wenn ich unterwegs auf Reisen bin, auch im Urlaub, mal Kinos auszuchecken. Das ist sowas, das habe ich irgendwie immer so ein bisschen hinten angestellt, weil man natürlich sowieso so viel Sightseeing macht. Aber mal zu informieren, so wenn man irgendwo hinfliegt, keine Ahnung, ich bin nächste Woche zum Beispiel in Budapest. Gibt's in Budapest keine Kinos? Muss ich mir mal angucken.
Ja.
So.
Schicke ich dir gleich. Das habe ich nämlich auch noch auf meiner Liste, war ich auch noch nicht.
Tino ist direkt informiert. Ja, sowas. Also auf jeden Fall, ich will das gerne mehr machen, weil es gibt, glaube ich, auf jeden Fall noch einige sehenswerte Kinos generell oder die, wo man die Experience mal mitnehmen sollte. Und bei dem Sphere bin ich auch bei dir, Daniel. Ist natürlich mega spannend, aber ich habe auch selber zu viel Kritik an dieser Masche, die da durchziehen. Mit diesen abgewandelten Filmen, für die Filme kosten 100 Euro Eintritt. Das ist halt einfach nur purer Kapitalismus to the max so. Es ist bestimmt mal eine nette Erfahrung, aber gleichzeitig finde ich es einfach super verachtenswert, weil es ist auch kein Kino mehr. Es ist ja einfach nur so eine Experience, die sie da so teuer verkaufen. Aber sicherlich ist es technisch bestimmt beeindruckend, klar.
Ja, also wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ganz oben auf der Liste steht. Ich würde es halt gerne mal machen, aber dann halt klar, auch
sehen würde ich es auch gerne
Filmen. Ja, aber dann halt wirklich mit Filmen, die dafür gemacht sind und nicht irgendwie, die dafür enhanced werden. Die dafür
optimiert werden, so. Ja, genau. Ja.
Das finde ich nicht
erstrebenswert, gut. Ja.
Und dass das halt scheiß teuer ist, das sehe ich halt auch. Das ist halt auch ein Grund, warum ich da jetzt auch nicht irgendwie sofort auf die Barrikaden springe. Das ist
crazy, ja.
Also, dann lieber nochmal sowas wie Secret Cinema oder sowas mitmachen. Das war halt schon auch eins meiner, sag ich mal, geilsten Erlebnisse mit dem ganzen Drumherum. Aber da haben wir halt dann am Ende in der Halle gehockt und haben halt auf drei Leinwänden Empire Strikes Back geguckt, auf Klappstühlen. Mhm. Das war halt jetzt nicht unbedingt das bequemste oder das luxuriöseste oder technisch fortschrittlichste. Aber das Ganze drumherum, dass wir halt vorher auf Mos Eisley waren, uns da verschiedene Aufgaben irgendwie erfüllen mussten, um dann auf dem Todesstern zu landen, wo wir, weiß ich nicht, sehen, wie Ben gegen Vader kämpft und Luke Skywalker mit einem X-Wing noch an der Decke entlang geflogen kommt, so, also mit einem echten, dann ist das schon wieder was anderes, ne? Also dann zählt da halt die Gesamterfahrung wieder. Hm. Also sowas mache ich jederzeit gerne auch nochmal mit.
Mhm. Ja, ich auch.
Ja. So, was machen wir als nächstes? Kennt ihr einen Horrorfilm mit Schwan als böses Creature? Ich muss sagen, nein, Aladdin, kenne ich nicht.
Würde ich aber gucken, weil Schwäne sind Drecksäue. Hm. Würde ja gut passen eigentlich. So ein Schwan, der das Auge rausbeißt, gucke ich.
Ja, ich kenne auch keinen, aber es gibt immerhin, also ich glaube, das kommt so einem Schwan in Filmen oder als Creature am nächsten, ist bei Red Riding, diese Red Riding Trilogie mit Andrew Garfield unter anderem, wo der Killer den Kindern, die er umbringt, Schwanenflügel annäht. Das ist so das, was ich als erste Assoziation mit Schwan in Genrefilmen habe.
Ja, aber das sind ja die Opfer dann und nicht.
Ja, das darf man nicht so eng sehen.
Totes Kind, böser Schwan.
Ja, das Kind wird schon jetzt nicht einfach so umgebracht worden. Es wird sich schon was zu Schulden kommen haben lassen, wenn ich den Film richtig verstanden habe.
Mir hat jetzt auch einer einen Hippo-Horrorfilm geschickt, zumindest einen Cover.
Ja, ja, aber der ist leider nicht gut.
Ich glaube, ist der echt oder ist das fake? Weil es gibt auch so ein Fake-Ding, was rumgeht.
Nee, der ist echt. Aber das ist viel Drama um Familie und dann ist auch noch ein ausgebrochenes Nilpferd.
Ah, also so wie also Skippy.
Ich war beim Film gucken auch Skippy. Ich hab dann auch nur noch. Ja, also nur so durchgesäppt, das lohnt sich leider nicht. Die Idee ist ganz gut und ich glaube, man hätte es auch besser machen können, weil Charlie Kato zeigt ja, wie man quasi ein großes, wütendes Tier günstig inszenieren kann. Aber, tja.
Ja, nur ich glaube, eine Kuh ist vielleicht noch ein bisschen pflegeleichter als ein.
Ja, aber es ist ja auch viel so aus Ego-Perspektive, wo einfach nur ein Kopf gehalten wird und Leute wegrammt. Also ich glaube, das kriegt man noch hin. Du musst ja das Hippo gar nicht so krass in Action zeigen. Du musst ja eher so zeigen, was es kaputt macht, wie Leute fliehen. Also ich glaube, man hätte das cleverer machen können.
Ja.
Aber naja.
Aber nein. Können wir die leider nicht weiterhelfen, nee. Aladdin.
Und in dem Swan von Wes Anderson werden ja auch nur Flügel von einem Schwan an jemanden dran geklebt. Also das ist so das Maximum, was man im zeitgenössischen Schwanenkino erwarten kann.
Welche Filmfestivals möchtet ihr in eurem Leben unbedingt noch besuchen? André?
Also ich würde auf jeden Fall gerne mal aufs Beyond Fest und aufs Fantastic. Also die so ziemlich die größten, neben Sitges die größten Genre-Festivals ja eigentlich, die es gibt weltweit. Das würde ich mir schon gerne mal angucken. Und ich würde eigentlich super gerne mal aufs TIFF, wäre natürlich auch geil, aufs Toronto Film Festival. Da ist ja auch eigentlich immer so wirklich, da bist du ja wirklich ganz, ganz vorn dabei, sag ich mal, bei den neuesten Screenings. So, das wären natürlich schon geile Sachen. Aber vor allem natürlich auf die Genre-Festivals, ja.
Ja, ich habe eine Menge. Ich würde gern schon einmal Sundance mitmachen.
Ja, bin ich gar nicht mehr so, also wegen den Filmen, aber der Ort ist halt so furchtbar.
Ja, aber ich sag mal so, ich bin dann zum Beispiel nicht mehr so bei Cannes. Also Cannes reizt mich irgendwie gar nicht mehr.
Stimmt, mich auch
ich würde gerne
so.
Mal.
Alles kann nichts muss.
Ich würde gerne mal auf diesen Filmmarkt gehen. Also einfach nur so mal darüber schlendern und gucken so. Da hätte ich Bock. Aber ansonsten Cannes, wie gesagt, ist jetzt zum Beispiel etwas, was mich nicht mehr so reizt. Aber ich bin da bei André, viele von den Festivals, die du genannt hast, hätte ich Bock. Plus hier, wie heißt es, South by Southwest.
Ja.
Da hätte ich zum Beispiel Lust mal drauf. Und seit Tino mal davon erzählt hat, würde ich auch gerne mal zu diesem Festival in Busan. Mhm. Ist das Busan? Mhm. Ja. Weil das reizt mich einfach schon mal, sowas da mal mitzumachen. Und hier in Europa. Ja, ist ja gar nicht mehr so, also muss ja nicht so ausgeschlossen sein, aber ich hätte Bock mal auf Rotterdam, weil da ist man auch immer relativ früh dran. Ich würde gerne jetzt mal nach Venedig, weil ich auch gehört habe, dass in Venedig das alles deutlich entspannter ist als in Cannes und man da halt auch mal Filme einfach auch zu sehen bekommt und nicht immer irgendwie in ewig langen Schlangen irgendwie verendet. Und hier dann, wie heißt das? Das ist dieses Trickfilmfestival in Nancy. Mhm. Da würde ich gerne mal hin. Das würde ich gerne mal machen. Und ey, ich wette, es gibt noch so mindestens 2-3 andere Geschichten, wo ich sage, klar, bin ich gern dabei.
Ja, also bei mir ist, glaube ich, auch Busan das, wo ich am meisten hin möchte. Dann dieses Fantastoporte, das, was in Südamerika ist. Das würde mich auch so location-mäßig interessieren. Ich glaube, von reinen Filmen her ist man beim Fantastic Fest, glaube ich, am besten aufgehoben. Aber mich interessiert ja auch immer so ein bisschen dann den Ort noch mitzukriegen. Deswegen würde ich auch gerne mal auf dieses Volcano-Festival, weil ich da immer die Aufnahmen so krass finde, wie da gefühlt tausende von Leuten so in dieser Innenstadt sitzen und auf diese Filme schauen, die da auf so eine Häuserwand projiziert werden, auf so eine Leinwand, die davor steht. Also das sieht auch immer toll aus, diese Aufnahmen von Locarno. Ja, und South by Southwest würde mich auch interessieren, aber ist jetzt nichts, wo ich so, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich nach Busan am ehesten. Was jetzt leider zeitgleich auch oft mit Sieges stattfindet. Das ist wieder Luxusproblem Nummer 1 aktuell.
Ja, so.
Das ist ja eh aber das Problem, dass so viele Genre-Festivals hintereinander sind oder im gleichen Zeitframe. Es ist wie Fantasy-Filmfest bei uns, dann Slash. Es ist alles immer in diesen Herbst gepresst. Es ist ja. Sieges dann noch in so einem groben Rahmen. Das ist echt krass, ja. Da muss man echt
mal. Ja, Busan war halt 17. bis 26. September.
Ja. Ja. Irgendwas muss man halt dann immer skippen.
Ja, gut. Ja. Ich glaube, es sind dann auch noch ein paar andere Gründe, weshalb man nicht unbedingt sofort denken kann.
Ja. Nein, ich meine generell, also rein vom Ding her so, wenn man sagt, ich möchte halt mehrere Genre-Festivals mitnehmen, es geht halt auch zeitlich überhaupt nicht aus.
Ja, weil man ist ja auch nicht eben so schnell mal nach Korea
getrennt. Ja, das sowieso, aber ich meine, man ist zwar relativ schnell in Wien, aber sag ja, es überlappt sich halt auch einfach vieles.
Ja, ich gehe weiter zur nächsten Frage.
Mhm. Auf geht's.
Was würdet ihr euch wünschen für das Genre Horror in den nächsten Jahren, fragt Aladdin immer noch. Ich hätte gern mal wieder eine neue Bedrohung. Also das ist wirklich ein ganz großer Wunsch von mir, dass es irgendwie eine neue Kraft gibt, die in Horrorfilmen einwirken kann. Also irgendwas Neues. Das fände ich schön. Also
ein neues Motiv, etwas anderes als ein neues.
Naja, nicht unbedingt ein Motiv, ja, vielleicht auch ein neues Motiv, aber halt, weißt du, wir haben Zombies, wir haben Dämonen, wir haben Slasher, also die Schlitzer irgendwie, wir haben Monster, so, irgendwas muss ja noch irgendwie, also wir haben mannigfaltige Monster, aber wir brauchen mal wieder ein neues.
Ja, okay.
Sagen wir es mal so.
Ja, würde ich auch mitgehen. Also ich sehe halt schon so viele in indonesischen, philippinischen, taiwanesischen Horrorfilmen, sehe ich schon viel Monster oder Sagengestalten, mythische Gestalten, wo ich so denke, habe ich noch nie vorher gesehen. Und ich glaube, da ist halt so diese Angst vor kultureller Aneignung, das dann irgendwie in andere Filme reinzupacken. Aber zum Beispiel diesen einen sehr, sehr langsamen Horrorfilm, den wir in Sieges gesehen haben, wo nur dieser fliegende Kopf die Leute umbringt. Sowas irgendwie mal so adaptieren, das würde ich auch mal so Conjuring, dass die auch irgendwie mal auf einmal in Indonesien landen oder so. Also dass irgendwie
mehr kulturell
das ist, so ja. Kulturell übergreifender wird, weil halt irgendwie bei Conjuring jetzt wieder, es ist, irgendwas steckt in irgendeinem Spiegel drin, es ist wieder in irgendeiner Kleinstadt irgendwo. Das lässt sich, glaube ich, noch irgendwie erweitern. Also dass so weniger Berührungsängste herrschen würden, das fände ich ganz nice. Also mehr so nicht so Crossover, aber doch so kultureller Crossover. Das fände ich, glaube ich, nice.
Ja, verstehe ich. Was ich auf jeden Fall gerne hätte, auch nochmal wieder, das gibt es vereinzelt ja auch immer noch oder immer wieder, aber dass Horrorfilme auch wieder vermehrt auch einfach wieder Horrorfilme auch mal sein dürfen.
Ja, stimmt.
Auch jetzt gerade in letzter Zeit wieder zwei der Sachen gesehen, wo ich auch Bock drauf hatte und dann war es halt dann doch wieder dieses ja, verkopfte Drama, was halt dann die kleine Note X hinten noch rausbekommt, aber eigentlich hast du dir gerade ein Drama angeguckt, so irgendwo, oder ein Thriller und du bist so, ja, wurde mir nicht verkauft und lasst Horror einfach auch mal wieder wirklich Horror sein.
Denk ja, euch, das ist echt.
Einfach
ja.
Gruselgeschichten aus ja. Und nicht, ich habe hier eine Beziehungsdrama-Geschichte und dann machen wir halt noch einen Dark Twist rein, so. Ja, haben wir jetzt oft gehabt, gibt's in gut, gibt's in schlecht, aber Horrorfilme dürfen auch gerne einfach mal wieder Horrorfilme sein, das ist so auch so mein.
Naja, sowas wie Oddity, wie selten sowas einfach inzwischen stattfindet.
Ja, das ist so mein Ding,
glaube ich. Ja. So, dann haben wir tatsächlich die letzte Frage von Aladdin erreicht. Wenn ihr x-beliebige RegisseurInnen mit x-beliebigen SchauspielerInnen für einen Horrorfilm zusammen arbeiten lassen könntet, für wen würdet ihr euch entscheiden? Und dann eine kleine Randnotiz von ihm. Ich würde ja gerne eine 80s-Type-Slasher sehen von Terrence Malick mit Shah Rukh Khan als Killer.
Das hat auch Tino reingeschrieben.
Nee, aber I can relate. Ja.
So, gute Frage. Also ich habe schon mal einen Regisseur, von dem ich gerne einen Horrorfilm sehen möchte.
Ja.
Damien Chazelle.
Mhm.
Und zwar genau das letzte Drittel von
Babylon. Ja.
Also zumindest dieses, wie sagt er, das Arschloch von Los Angeles, ja, was er da abbildet, diese Katakomben, diesen Vibe. Also wenn Damien Chazelle so eine Art Baskin oder Hellraiser machen würde, so wirklich so ein Hellraiser in der schon ein bisschen weiter vorstößt in die Hölle. Das fände ich cool. Und mit wem sollte dieser Film sein? Wer ist denn noch ein bisschen im Saft? Ralph Fiennes als Pinhead.
Ja? Kann er gleich von 28 Years Old hinlaufen.
Ja.
Ja, spannend.
Ja.
Ja, ich bin so, also Terrence Malick wäre auch, glaube ich, so mein Pick. Ich bin auch unentschlossen, ob ich gerne einen Horrorfilm von ihm sehen würde oder einen Actionfilm. Weil ich glaube auch so dieses, so eine ganz langsam elegische, auserzählte Action wäre sehr reizvoll. Ich muss aber noch überlegen, wen ich da als Darsteller gerne sehen würde, weil ich verstehe auch hier das mit Shah Rukh Khan als Killer, aber ich glaube, dass Shah Rukh Khan sehe ich sehr, sehr gern, aber ich finde ihn halt schauspielerisch auch teilweise arg limitiert. Er macht ja jetzt mit King so seine erste Bösewichtrolle. Ich weiß nicht, ob das so hin hauen würde, deswegen muss ich noch mal kurz auf den Darsteller rumdenken, während André auch schon mal was sagen kann.
War er in Don nicht auch schon mal ein bisschen
böse? Ja, aber das ist auch so Gentleman-böse, finde ich. So. Ist ja auch so sind die Ocean's 11-Typen, sind ja auch Bösewichte eigentlich. Aber eigentlich ist ja das Casino, dem sie das Geld
klauen. Aber die sehen doch so gut aus.
Ja, eben. Deswegen.
Also, du möchtest einen Actionfilm von Terrence Malick?
Ja, ich glaube schon. Oder ein Horrorfilm. Mhm. Ich weiß nicht, Horrorfilm hätte, glaube ich, auch irgend sowas. Ich bin ja großer Fan von All the Boys Love Mandy Lane, der ja auch teilweise schon auch so ein bisschen diese träumerischen Malick-Züge trägt. Und sowas mal komplett zu sehen, oder auch sowas, The Town That Dreaded Sundown, und hat ja auch so dieses träumerische Bilder sehen zu gut aus, als sie sein müssten, existieren nur um ihre eigenen Schönheit willen. Sowas mal komplett auf dem Film durchgezogen, würde mich schon mal interessieren. Aber ich muss noch überlegen, wer da die Hauptrolle spielen sollte.
Also in dem Horrorfilm von Terrence Malick.
Ja.
André, hast du schon derweil eine Idee?
Ja, tatsächlich. Ich würde mal gerne einen Horrorfilm von Wes Anderson sehen. Genau in seinem Stil. In dem durchdachten Bilderstil, aber alles eben so super düster und kann auch so gerne so ein bisschen dieses satirisch-quirkige haben, aber alles halt so, stelle ich mir mich fast vor, so ein bisschen wie so eine Art, also könnte so Richtung Burton halt dann irgendwie gehen, so sehr verspielt, aber trotzdem irgendwie dark und in der Hauptrolle gerne Mia Goth.
Ah, ich sehe gerade, Frankenstein war gar nicht von Wes Anderson.
Gallier-Modell Shots Feierto.
Okay, Mia Goth in einem Horrorfilm von Wes Anderson. Ja. Das finde ich vor allem lustig, wenn ich mir vorstelle, wie Wes Anderson ein Jumpscare inszeniert, weil Kamera starr auf Mia Goth, du hörst wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund einen Schrei, und dann einmal so rübergefahren auf das, was zu sehen ist. Und wieder zurück zu Mia Goth, die dann erschrocken reagiert.
Im Full Frame, ja, genau. Ja. Oh ja, das fände ich wird so witzig, ja. Ich glaube, das könnte man gut machen.
So, Dino.
Ja, ich glaube, also ich würde da auch, weil das ist so die Person, die ich im Bösewicht-Bereich aktuell am spannendsten finde, würde ich, glaube ich, Vijay Sethupathi, der bei Maharaja die Hauptrolle gespielt hat, würde ich gerne in sowas, dass Terrence Malick auch mal sowas wie Maniac macht, also schon irgend so ein ja, aber irgend so einen düsteren, harten Horrorfilm, wo halt auch der Bösewicht eine entscheidende Rolle spielt, weil bei Slashern ist ja dann doch oft relativ egal, wer wirklich der Killer ist, beziehungsweise das große Geheimnis ja, wer überhaupt der Killer ist. Also nach dem Reveal ist es ja meistens nicht mehr so spannend, sondern schon ein Film, der auch so aus der Bösewicht-Rolle mehr oder weniger erzählt wird. Das würde mich, glaube ich, interessieren.
Jetzt musst du noch einmal den Namen vielleicht für diejenigen, die es nicht
mitbekommen haben. VIJAY, Setupati, Setupati. Weil ich fand ihn sowohl Maharaja super, bei Chavan war er der Bösewicht, bei Vikram. Und er hat noch 3-4 richtig geile andere Filme gemacht, wo ich immer so denke, okay, der kann richtig geil diesen komplett entmenschlichten Psychopathen spielen, aber auch so diesen Gentleman-Bösewicht. Also ich habe den auch schon in Rollen gesehen, wo ich so denke, krass, da würde er auch so als so ein Gentleman-Gangster gut rüberkommen. Deswegen, ich finde den sehr vielseitig in dieser Darstellung und sehe den immer sehr gerne. Und ich glaube, das wäre spannend, was ich halt auch wieder so ein bisschen dieses kulturell Übergreifende. Es gibt ja immer noch diese Gerüchte, dass Danush vielleicht im neuen Marvel-Avengers mitspielt oder so. Aber auch da mehr so die Leute rüberholen in andere Filme und dann aber nicht so verheizen, wie es halt mit Jet Li und Co. passiert ist. Oder mit Iko Uwais. Das ist ja das, was ich mir wünschen würde, dass halt weniger Hemmschwellen oder weniger Berührungsängste existieren würden, Schauspieler aus anderen Ländern irgendwie in Hollywood-Filme einzusetzen und andersrum. Aber meistens werden die Leute ja einfach verheizt, weil man sich irgendeinen Star holt, der für Kampfsport oder irgendwas bekannt ist und dann nichts mit anzufangen weiß. Und das wäre noch ein bisschen was zu dieser Antwort, was ich mir im Genre wünschen würde, beziehungsweise generell im Kino.
Ja. So, Aladin, ich hoffe, damit konnten wir deine Fragen ausführlich beantworten. Und ja, vielleicht kriegen wir es noch jetzt mal schneller hin von SWAT4516 die Fragen zu beantworten. Denn die sind doch sehr relativ einfach gestellt. Er fragt oder sie fragt, was ist eurer Meinung nach die beste Stephen King-Verfilmung?
Also ich bin da immer hin und her gerissen und ich glaube, ich würde sie auch tagesabhängig anders beantworten, aber ich glaube, an 200 Tagen im Jahr würde ich Stand By Me antworten.
Ja, gehe ich mit.
Ich habe ja die Bücher nicht gelesen, von daher kann ich immer den Bezug zur Vorlage halt nicht herstellen. Von daher kann ich nicht sagen, wie akkurat die Verfilmungen sind, sondern ich kann sie wirklich nur anhand der Filme bewerten, die ich gesehen habe, und da würde ich, denke ich, auch entweder Stand By Me nehmen oder vielleicht Friedhof der Kuscheltiere, weil ich ihn auch extrem stark finde. So, ja.
Ja. Also, und ja, ne, ist wieder die große Diskussion, Shining, warum nicht Shining, bla 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 oder so. Shining ist halt keine akkurate Verfilmung für das Buches. Also das muss man ja einfach mal so sagen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es ein geiler Film oder grandioser Film, aber wenn es so ein bisschen um das Gefühl geht und so weiter und das Einfangen der Geschichte und trotzdem halt auch noch ein eigenständig als Film zu bestehen, dann ist Stand By Me meiner Ansicht nach auch ja eigentlich immer der Go-To-Film Nummer 1. Aber Shawshank Redemption, Carrie,
Friedrich, ja, klar.
Ja, Misery. Also es gibt halt echt sehr, sehr viele, die wirklich sowohl sehr akkurat und auch die abweichen. Zum Beispiel der Nebel weicht ja auch zumindest am Ende erheblich ab. Aber das finde ich auch nicht, also ich würde jetzt beste Verfilmung auch nicht nach, wie werktreu das alles ist, sondern wie es halt für mich wirkt oder so. Also wenn jemand nur die Kernidee genommen hätte und das komplett abwandelt, würde ich auch noch sagen, ja, trotzdem geiler Film geworden. Aber um mal ein bisschen überzuleiten auf die schlechteste Stephen King-Verfilmung, ich finde halt Cell bzw. Puls ist recht werkgetreu verfilmt, aber es ist der schlechteste von denen, gerade weil so viel möglich gewesen wäre und dann kommt so eine Gurke raus, was man, glaube ich, nicht gedacht hätte. Als man gehört hat, dass Samuel L. Jackson und John Cusack die Hauptrollen spielen, hätte man nicht gedacht, dass das wie so der allerletzte Direct-to-DVD-Müll werden wird.
Ja, bei mir sind es, glaube ich, vor allem diese Netflix-Dinger, diese hier In the Tall Grass und 1922, die fand ich beide echt nicht gut. Ja, das sind, glaube ich, so mit die Lowlights, glaube ich, die ich gesehen habe. Ja gut, und Langoliers ist halt auch Müll, ne?
Nee. Also der ist jetzt auch nicht so gut, aber der hat schon ein bisschen so einen Weak Spot bei mir. Also der hat mich damals schon ein bisschen gegruselt. Der ist halt effektemäßig, der ist halt scheiße gealtert, aber das ist immerhin noch so, da wurde sich immerhin bemüht, irgendwie was auf die Beine zu stellen. Also den muss ich ein bisschen verteidigen, aber auch nicht viel.
Ja, also für mich kann es nur eine Antwort geben oder einen Titel, und das ist The Dark Tower.
Ja, okay, also, stimmt.
Ach ja, okay, stimmt, ja. Okay.
Den habe ich ganz vergessen, weil er so scheiße
ich
ist.
Auch. Ja, auch, ja, stimmt.
The Dark Tower ist einfach eine komplette Frechheit, ja, von vorne bis hinten. Die ganze Existenz dieses Films ist eigentlich eine Beleidigung für jeden Stephen King-Fan.
Ja, das stimmt.
Und dass King damals echt ernsthaft Werbung für den gemacht hat, das nehme ich ihm heute noch wirklich, das trage ich ihm schwer nach. Also das ist wirklich, ey, wie ein Film so derart am Ausgangsmaterial vorbei, so lieblos, so lustlos, so, weiß ich nicht, so faul und scheiße sein kann, angesichts einer achtbändigen Romanvorlage, die es dir echt einfach gemacht hat mit ihrem ersten Band. Du hättest nichts weiter gebraucht als eine Wüste und zwei Personen. So, aber nein, das irgendwas musste anders gemacht werden, irgendwas mussten sie da anders machen oder weiß ich nicht, was sie da machen wollten. Hm. Aber nee, schlimmste Stephen King-Verfilmung meiner Ansicht nach. Eben, allein gemessen am Aufwand, der betrieben worden ist, am Ansatz, der gemacht wurde und an der Umsetzung dessen, was vorhanden war, ist es einfach eine
Frechheit. Ja, absolut richtig. Puls ist halt auch in der Enttäuschung, aber ja, Dark Tower ist nochmal auf einem anderen Level.
Aber ja, krass, aber wie effektiv. Was erwartest du denn von Puls? Oder was erwartest du denn von Cell? Weißt du? Oder 1922 so. Das sind alles so, wo ich, 1922 fand ich gar nicht so uninteressant, beziehungsweise den fand ich einigermaßen charmant so, ja. Den konnte man problemlos weggucken. Bei Dark Tower saß ich mit jeder Sekunde dort oder davor und gedacht, was macht ihr hier bitte?
Ja, da war auch die Erwartungshaltung. Aber ist krass, wie effektiv der aus meinem Kopf entschwunden ist. Und André hat 1922 immerhin auch 3 Sterne gegeben. Also dann hat Stephen King ja gar nicht so ein krasses Qualitätsproblem.
Ja, das stimmt. Also ich habe Dark Tower tatsächlich auch ausgeblendet gehabt. Ich habe den ganz vergessen jetzt gerade, weil er so ich kacke auch, ist. Echt
krass. Ja,
ist wirklich die Netflix-Dinger, ja, also ich sage, die waren nicht schlecht, aber die auch vergessenswert halt einfach.
Naja, aber es ist auch so, 1922 würde auch, glaube ich, keiner sagen, ja, sind meine Top 20 Sachen von Stephen King drin. Außer Clara Atlanta, die ihm 4,5 Sterne gegeben hat.
Warum habe ich den nicht gelockt? Den habe ich doch gesehen.
Tja, da ist ja gleich was zu
und,
tun.
Und Honorable Mention will ich noch raushauen für Friede für Kuscheltiere 2 mit einem der gruseligsten Jumpscares, den ich als Kind immer wegverjagt habe. Und für Nightflyer, für den habe ich einen Sweet Spot. Okay. Der ist auch ein bisschen boring zwischendurch, aber der hat auch eine geile Atmosphäre, finde ich.
Ich möchte ja für Gerald's Game dann auch noch einen Shoutout machen. Den finde ich nämlich richtig gut.
Also, wie gesagt, ich finde auch, die rangieren hier auf so einer Letterbox-Liste ziemlich weit unten. Gerald's Game und 1922. So schlecht fand ich die nicht. Die fand ich echt, beide kann man die gucken. Und ich sag mal so, wir sind ja jetzt bei der dritten Frage.
Und der letzten für die heutige Folge, um schon mal ein Foreshadowing zu betreiben.
Von SWAT, der gefragt hat, welche Stephen King-Verfilmung ist so bad, it's good. Und da muss ich ganz klar sagen, immer wieder Rea M.
Ja, ich auch. Maximum Overdrive.
Maximum Overdrive.
Ja.
Ist so gut. Ist wirklich, der macht so viel Spaß. Ich verstehe gar nicht, warum der irgendwie nicht gemocht wird. Und tatsächlich, welchen ich auch gerne mag, ist der Sleepwalkers.
Ja, finde ich auch. Also den mochte ich damals nicht so, aber der hat auch gut angezogen.
Ja. Und wo ich jetzt halt wirklich sage, ey, komm, ich glaube hier, also für den muss ich echt eine Lanze brechen. Ach, jetzt habe ich den verwechselt. Ich habe In the Tall Grass mit 1922 verwechselt, okay.
Ja, die sind relativ zeitnah auch rausgekommen, in meiner Erinnerung.
Ja. Aber ich breche gerne eine Lanze für Dreamcatcher.
Den mag ich auch, sowohl das Buch als auch der Film.
Für den habe ich einen Sweet Spot, aber nicht für den ganzen Film. Ich finde die erste Hälfte ziemlich nice, der fällt nachher ein bisschen ab. Aber den ganzen Aufbau finde ich gut.
Aber echt, ich finde das zum Ende hin mit diesem ganzen Quatsch, wenn das Militär da noch kommt und was weiß ich, was da für ein Brimborium veranstaltet wird. Ich finde es so cool, wie von welchem kleinen Film bis zu welcher großen Dimension sich das entwickelt. Ja. Und es passt auch nicht alles zusammen und es ist alles irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, der Versuch irgendwie eines Horror-Blockbusters oder so, aber Horror-Sci-Fi-Blockbusters. Aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwie mit dem sehr viel Spaß gehabt. Also der geht bei mir, der flutscht bei mir echt gut durch.
Ja, den mag ich auch. Und ich mag auch The Mangler. Und ich finde, welcher auch oft untergeht, obwohl er auch eher zu diesen Non-Horror-Dingern mit so ein bisschen unheimlichen Vibes ist, Hearts in Atlantis. Also den finde ich auch sehr gut. Hat bei Letterboxd aber auch eine 3,2, also genauso wie Friedhof der Kuscheltiere.
Hast du noch einen, André, wo du sagst, okay, den muss ich nochmal verteidigen?
Nee, verteidigen eigentlich nicht. Wie gesagt, also Nightflyer, Dreamcatcher auch, ja. Wie gesagt, auch nicht komplett, aber schon. Nee, verteidigen. Kinder des Zorns 1 ist zum Beispiel stinklangweilig, sage ich jetzt aus heutiger Sicht. Ja, ist irgendwie Kult, aber es stinklangweilig, muss man einfach mal so sagen.
Den der Himmel.
Ich mag ja auch Needful Things, mag ich gern.
Ja, den mag ich auch.
Der ist ja auch. Der ist.
So, aber da muss man nichts verteidigen. Von daher. Also ich finde auch, es gibt schon einige gute King-Verfilmungen aus reiner Filmsicht. Wie gesagt, ich kenne die Bücher halt immer nicht. Ich habe von King nichts gelesen. Ich kann immer nur aus der Filmsicht sprechen, wie akkurat die sind, ein bisschen andere bewerten. Aber ich finde, es gibt schon sehr gute Filme, die daraus entstanden sind.
So, dann enden wir noch mit einem Paukenschlag. Ich habe nämlich gerade entdeckt, dass es eine 2025er Verfilmung aus Brasilien von Misery gibt.
Echt?
Ja. Sieht aus, als ob es ein Theaterstück ist. Also ich habe jetzt noch nicht rein recherchieren können, aber hier steht, dass es von Warner Brothers Brasilien, portugiesisch produziert wurde und am 31. Oktober 2025 in Brasilien veröffentlicht wurde.
Ja, dann dürfen wir uns ja nächstes Jahr freuen, den irgendwo auf Netflix oder sonst irgendwo zu sehen.
Ja, oder? Und das ist ein Theaterstück. Also ich kann es schlecht deuten, aber er geht auch 140 Minuten. Das spricht auch eher für irgendeine Theateraufführung. Das Poster sieht halt auch aus wie so ein Plakat, was man für ein Theaterstück machen würde. Und bietet sich auch super an für ein Theaterstück.
Oh. Ja.
So, aber welches unsere liebsten Stephen King Theaterstücke sind, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe oder vielleicht auch nie.
Jetzt haben wir immer schön schon mal drei User abgearbeitet.
Von 30. Über 30.
Von 30.
Du nennst es abarbeiten, ich nenne es glücklich machen.
Okay, ja, natürlich. Wir haben drei User beantworten können und hoffentlich glücklich gemacht mit unseren Antworten.
Aber ich stelle die These in den Raum, dass wir, glaube ich, ein bisschen stringenter werden müssen. Sonst sitzen wir nämlich wirklich noch bis Mitte nächsten Jahres hier und antworten Fragen. Dann könnt ihr
leider nie wieder
Filmtipps.
Ja. Vielleicht können wir auch noch mal wieder so ein paar Sachen zusammenfügen, so ein paar Fragen gucken, die sich
das habe ich schon gemacht. Das ist schon raus. Die Doppelungen sind alles schon raus. Das wäre dann noch mehr.
Okay, ja gut, dann freut euch auf die nächsten zwei Jahre Fragen beantworten. Genau. Aber bleibt uns so lange hoffentlich wohlgesonnen.
Und vielleicht gibt es ja auch noch ein Tino-Quiz, wer weiß. Also ein Tino-Quiz.
Ja, ich bin eigentlich sehr sicher, dass es sowas noch geben wird.
Gucken.
Ja. Gut, dann vielen Dank schon mal an dieser Stelle für all eure Fragen, für euer Interesse. Und vor allem für die schönen Ideen, für die schönen Überlegungen, die ihr da reingestellt habt.
Ja, es sind echt gute Themen dabei, auch in den kommenden noch.
Und dementsprechend hoffen wir, dass ihr auch weiterhin am Ball bleibt. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und neugierig. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.